Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Ukraine, die will aktuell mehr denn je Richtung Europa. Das wurde deutlich mit dem Beitrittsantrag kurz nach der russischen Invasion und auch mit dem Kandidatenstatus, der kurz darauf folgte. Aber auch andere Länder streben in die Union, Georgien und Moldau und die 6 Westbalkanstaaten. Aber je größer die Union wird, desto mehr stellt sich auch die Frage, wie sie funktionsfähig bleiben kann und wo sie sich vielleicht reformieren muss. EU-Chefin Ursula von der Leyen hat dazu vor kurzem Gedanken skizziert.
Wir werden uns überlegen müssen, wie unsere Institutionen wie das Parlament und die Kommission funktionieren können. Wir müssen über die Zukunft unseres Haushalts sprechen, darüber, was daraus bezahlt wird. Und wir müssen uns darüber klar werden, wie wir in einer Welt, in der die Abschreckung mehr denn je zählt, glaubhaft Sicherheit garantieren können.
Eine mögliche EU-Erweiterung und damit verbundene Reformen. Das ist heute auch Thema bei den EU-Staats- und Regierungschefs. Die treffen sich informell im spanischen Granada. Und ja, das ist jetzt auch Thema bei uns mit Nikolai von Ondarza. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik, ein Berliner Think Tank. Und er hat an einem großen Expertenbericht mitgeschrieben zur Erweiterung und Reformen. Schönen guten Morgen nach Berlin, Herr von Ondarza.
Guten Morgen.
Wir haben von der Leyen eben gehört, die Staats- und Regierungschefs heute befassen sich in Granada mit dem Thema Reformen. Ist das jetzt angesichts der Weltlage multipler Krisen, ist das der richtige Zeitpunkt für Reformdebatten?
Ich glaube, man muss das vor allen Dingen als Auftakt sehen. Die Ukraine wird ja nicht morgen beitreten, sondern man spricht frühestens über 2030. Und es ist im Grunde ein Auftakt für eine Debatte, wo die Staats- und Regierungschefs erstmal gucken müssen, können wir uns überhaupt auf das Prinzip einigen, dass wir für die Erweiterung in der nächsten Legislaturperiode der EU, also den nächsten 5 Jahren, eine solche Reformdebatte brauchen.
Von der Leyen, wir haben es eben gehört, die spricht ja eher allgemein von funktionierenden Institutionen, die es bräuchte für eine größere EU. Sie und Ihre Kollegen machen es in Ihrem Bericht konkreter. Sie schlagen zum Beispiel vor, das EU-Parlament eventuell zu verkleinern, die Kommission auch zu verkleinern, das Einstimmigkeitsprinzip zum Mehrheitsprinzip umzubauen. Das sind jetzt nur einige Punkte, aber es sind Punkte, über die nicht alle glücklich sein dürften. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Mitgliedsländer hier Macht abgeben?
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum von der Leyen sehr vorsichtig war. Sie will versuchen, erstmal sich auf dieses Prinzip zu einigen. Erweiterung braucht Reformen, um nicht mit den Einzelvorschlägen Mitgliedstaaten abzuschrecken, die beispielsweise um ihr Veto fürchten. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird man um diese Debatte nicht drum herum kommen, denn es ist fast nicht vorstellbar, dass eine EU mit 30, 35 Mitgliedstaaten noch funktionieren kann, wenn in so vielen Politikbereichen Vetos da sind oder das Europäische Parlament 900 oder mehr Abgeordnete hat. Da wird es unausweichlich diese Debatte geben müssen und am Ende braucht man so eine Art großes Paket, dass die Mitgliedstaaten, die eine schnelle Erweiterung wollen, auch bereit sein müssen, Reformen zu akzeptieren, um diese EU handlungsfähig zu erhalten.
Das heißt, Sie glauben aber, dass man zweifelnde Mitgliedstaaten durchaus umstimmen könnte, zum Beispiel von diesem Einstimmigkeitsprinzip abzuweichen?
Das glaube ich schon, aber das wird ein Marathon, kein Sprint. Also ich habe gesagt, ich erwarte jetzt heute in Grenada keine große Entscheidung. Vermutlich wird man überhaupt erstmal sagen, wir reden über Reformen und Erweiterungen und dann gehen wir auf die nächste Legislaturperiode, also 2024 bis 2029. Und da muss es dann wirklich erst diese Verhandlungen geben. Und da wird man dann in vielen Details gucken. Ich greife mal raus bei den Mehrheitsentscheidungen. Ja, vielleicht weitet man die Mehrheitsentscheidung aus, aber gibt es vielleicht noch Mechanismen, um doch nationale Souveränität zu schützen, um in ganz kritischen Fragen dann doch auf oberster Ebene einstimmig zu entscheiden. Und das sind so, glaube ich, institutionelle Stellschrauben, wo man drauf gucken wird. Aber erstmal braucht man eigentlich diese Grundsatzeinigung. Alle EU-Staaten haben jetzt gesagt, sie sind für den Beitritt der Ukraine. Im Dezember sollen die Beitrittsverhandlungen beginnen. Dann müssen sie jetzt auch sagen, wie kommen wir eigentlich dann dahin, dass die EU auch aufnahmefähig ist, wenn es der 2030 plus soweit sein sollte.
Ein anderes Problem in Anführungsstrichen sind die EU-Verträge. Einige ihrer Reformvorschläge, die in dem Bericht genannt werden, verschärfte Sanktionen bei Rechtsstaatlichkeitsproblemen zum Beispiel, die setzen voraus, dass die EU-Verträge geändert werden, also das Herzstück der Union quasi. Und Änderungen gelten hier eben als sehr schwierig. Wie könnte man die Mitglieder überzeugen, wirklich auch solche großen Schritte zu gehen?
Ich glaube, da muss man nach dem Prinzip vorgehen, Form follows Function, also zuerst vereinbaren, welche Reformen brauchen wir eigentlich und dann, wie setzen wir die letztlich um. Denn Sie haben richtig gesagt, die Angst seit den sozusagen fast traumatischen Erlebnissen mit dem Verfassungsvertrag, wo es ja die negativen Referenden und dann die schwierigen Verhandlungen in vielen Mitgliedstaaten gibt, diese Angst vor neuen Vertragsänderungen ist groß. Und deswegen, glaube ich, wäre zwar der sauberste Weg, am Ende einen neuen Konvent mit einer großen Vertragsänderung umzusetzen. Mein Eindruck ist aber, dass viele Mitgliedstaaten eher eine weichere Methode bevorzugen. Zum Beispiel ändert jeder Beitrittsvertrag auch ein Stück weit die EU-Verträge, weil man ja ohnehin die Institutionen immer ein Stück weit anpassen müssen muss. Und deswegen läuft es aus meiner Sicht darauf hinaus, dass es beispielsweise eine Einigung geben könnte mit dem Beitrittsvertrag für die Ukraine oder einen Staat des westlichen Balkans, dann gleichzeitig die notwendigen Vertragsänderungen zu beschließen, um die EU darauf vorzubereiten, auch weiter handlungsfähig zu sein.
Also die Schritte bedingen sich dann quasi gegenseitig. EU-Ratspräsident Charles Michel, der sprach vor kurzem davon, dass die Union bis 2030 aufnahmefähig sein soll. Sehen Sie das?
Ich glaube, es ist wichtig, so ein Zieldatum zu setzen. Ist natürlich eine gewisse Gefahr. Man erregt den Eindruck, 2030, dann ist es soweit, dann könnt ihr beitreten. Aber ich glaube, es muss eher andersrum gesagt werden. Die EU braucht ein Zieldatum, um zu sagen, bis dahin vereinbaren wir die Reformen, um selber aufnahmefähig zu werden. Denn die Tagespolitik wird eine so langfristige Debatte immer verdrängen. Wir sehen das auch heute bei dem Gipfel. Migration ist plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda. Polen und Ungarn drohen möglicherweise auch die Gipfelerklärung zu blockieren wegen den Fragen zur Migration. Und deswegen, glaube ich, braucht man dieses Zieldatum, um zu sagen, wirklich in der nächsten Legislaturperiode brauchen wir diese Debatte und eine Einigung, um dann 2030 aufnahmefähig zu sein. Aber das ist aus meiner Sicht auch wirklich das früheste Datum, wo wir wieder über neue Beitritte sprechen können.
Wie geht es weiter mit der Union, mit der EU, wenn sich keine Reformen umsetzen lassen?
Ich glaube, die Gefahr ist natürlich, dass beide Prozesse blockiert werden können. Wir sehen jetzt schon, dass Staaten wie Polen kalte Füße bekommen bei der Erweiterung, Aufnahme der Ukraine, wenn wir an den Agrarstreit denken. Und das wird mit darüber entscheiden in der nächsten Legislaturperiode, wie handlungsfähig kann diese EU sein. Aus meiner Sicht kann die EU auf Basis der jetzigen Verträge keine neuen Staaten aufnehmen. Und wenn es also keine Reformeinigung gibt, kann es aus meiner Sicht auch keine mittelfristige Perspektive für eine Erweiterung und Aufnahme der Ukraine und der Staaten des westlichen Balkans geben. Und damit wäre die EU dann nochmal deutlich geschwächt.
Das sagt Nikolai von Ondarza, Politikwissenschaftler bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Und er ist Mitautor eines Expertenberichts zum Thema EU-Erweiterung und EU-Reformen. Herr von Ondarza, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.